Ja, heute Morgen geht es grundsätzlich um die Gaben. Wir werden einige grundsätzliche Anleitungen betrachten, wie erhalten wir Gaben des Heiligen Geistes. Und wir möchten dann nach den Sommerferien noch Seminare halten zu den einzelnen Geistesgaben. Das wurde zum Teil auch gewünscht und ich möchte das nicht einfach so nebenbei noch abhandeln, sondern dann ganz konkret darauf eingehen. Heute Morgen geht es durch den Heiligen Geist begabt. Es gibt keinen unbegabten Christen. Das kann man mal so einfach stehen lassen. Ein Christ, der sagt, ich habe keine Begabung, ich habe keine Gabe, da stimmt etwas nicht. Da müssen wir diese Minderwertigkeitskomplexe ablegen, offene Augen, offene Herzen bekommen und sehen, was Gott in uns hineingelegt hat. Auf das greift Petrus in seinem Brief zurück, wenn er sagt, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er als von Gott empfangen hat, als die guten Haushalter der Gnade Gottes. Für Petrus war es selbstverständlich, er spricht hier zu wiedergeborenen Christen. Spätestens durch die Wiedergeburt hat Gott Minimum eine Gabe in dein Leben hineingelegt. Paulus zieht diesen Gedanken auch auf, als er den Korinthern in 1. Korinther 12 erklärt, Gottes Geist wirkt in einem jeden von uns und es offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In jedem von uns wirkt der Heilige Geist, weil ohne Heilige Geist geschieht keine Wiedergeburt. Und er bewirkt das in mir und legt auch Gaben hinein. Wir müssen schon viel früher anfangen. Wir haben alle natürliche Begabungen und Fähigkeiten, die zum Teil schon durch die Geburt in unser Leben hineingelegt wurden oder sich dann später in unserer Persönlichkeit entfalten. Der eine kann gut musizieren, das ist eine natürliche Gabe. Der andere kann spitze schreiben, der kann Bücher verfassen. Ein Dritter ist handwerklich begabt, da sind wir sehr froh, wenn es um das Gemeindezentrum geht. Ein anderer kann gut reden und formulieren und so könnte man die Liste endlos aufzeigen, wie viele Begabungen wir im natürlichen Bereich haben. Es ist dann die Frage, wie gehe ich mit diesen Gaben um? Mit diesen natürlichen Begabungen, die muss mir ja Gott nicht mehr speziell schenken. Die habe ich schon durch mein Leben, durch meine Fähigkeit, vielleicht auch durch die Ausbildung, wurde das Musikalische gefördert. Ich kann es entweder nur für mich gebrauchen, sehr egoistisch, nur für mich, vielleicht davon Geld machen. Ich kann es sogar für die Sünde gebrauchen, um das zu fördern. Da hat der Teufel von allem Freude. Oder ich kann es für das Reich Gottes einsetzen. Und davon lebt die Gemeinde. Durch diese verschiedenen Gaben, vom Musizieren her zum Gemeindehaus putzen, das Handwerkliche mit dem Gemeindezentrum, im gastfreundlich sein, im Dienen, im Backen für den Kaffee, die Cafeteria. Und das müssen wir alles immer wieder für das Reich Gottes einsetzen. Es ist dann interessant, dass nicht selten Gott in diese natürlichen Gaben hinein eine ganz konkrete geistliche Gabe gibt, die das noch verstärkt. Vom Natürlichen her ist einer vielleicht für die Führung begabt und er baut ein Geschäft aus, führt das sehr freundlich und konsequent und erfolgreich. Und dann kann es sein, dass Gott ihm zusätzlich noch die Gabe der Leitung oder wörtlich heißt es die Gabe der Steuermannskunst gibt und er kann dann eine Gemeinde leiten. Das kann sein, aber es kann auch sein, dass Gott bei einer anderen Person etwas ganz Neues hineinlegt durch die Geistesgabe. Wir kennen das schon in den ersten Gemeinden, gab es zum Beispiel Sklaven, die zum Glauben kamen, die die Gabe der Leitung bekamen, die Gemeindevorsteher wurden und Gemeindeglieder waren da römische Beamte, die sich denen freudig unterstellten und einfügten. Auch das gibt's. Dann gibt es die universellen Gaben, auf die komme ich jetzt dann noch. Und dann als drittens die Geistesgaben oder die Gnadengaben. Das wird auswechselnd dieser Begriff im Neuen Testament verwendet, vom Geist gegeben die Gabe oder durch Gottes Gnade gegeben die Gaben. Darum die zwei verschiedenen Wörter, die das Gleiche nennen. Die universellen Gaben, was ist das? Es gibt verschiedene Gaben in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben vor allem. Hier geht es nicht um die natürlichen Gaben, die haben wir vorher angeschaut, sondern universelle Gaben, das heißt Gaben, die eigentlich jeder Christ hat. Zum Beispiel der Gabe des Glaubens. Hebräer 11,6 sagt ganz deutlich, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Da gibt es Möglichkeiten, dass ich ohne Glauben, ohne Vertrauen nicht gläubig werden kann. Daher kommt ja das Wort, ich wurde gläubig. Aber jetzt gibt es noch eine Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens, mit der können Menschen ganz besondere Dinge tun, große Dinge tun. Ich denke da an den weisen Vater Georg Müller vor etwa 150 Jahren. Der hat sich damals den Tausenden von weisen Kindern in Bristol angenommen, Waisenhäuser gebaut, für viele hundert weisen Kinder in eine gute Schulung, in eine gute Verpflegung. Vielen Dank. Hat er ihnen zur Regel bestanden und er hat es auf dem Herzen gehabt, ich bete keinen Menschen um einen Dollar oder damals um ein Pfund. Und er hat tausende Waisenkinder versorgt und hat nie Mangel gehabt und hat nie Schulden gemacht, für die großen Häuser zu bauen und hat auch nie jemand um einen Franken gebeten. Und Gott hat ihn versorgt. Das ist die Gabe des Glaubens. Das kann man nicht nachmachen. Das muss im Gelesen sein. Oder Hötzenteiler zu der gleichen Zeit hatte den Auftrag, inneren Auftrag, das Riesenreich China zu missionieren. Damals völlig unerreicht. Und er hat auch nie einen Menschen um Hilfe oder um eine Gabe oder um einen Franken gebeten und hat während seinem Leben über 1000 Missionare nach China gebracht. Eine riesige Arbeit aufgezogen. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und er sagt, ich bin ein schwacher Mensch. Ich habe keinen großen Glauben, aber ich habe einen großen Gott, dem ich vertraue. Der hatte auch die Gabe des Glaubens. Das ist der Unterschied. Oder dienen. Wir sollen einander dienen, haben wir gesehen in Petrus 4. Jemand hat dann die Gabe des Dienens. Der ist nicht einfach gästefreundlich, gastfreundlich für zu Hause, sondern dem macht es eine riesige Freude, das Haus zu einem Hotel umzubauen. Und wie einen Taubenschlag Gäste zu betreuen und geht darin völlig auf. Wahrscheinlich wird so eine Person ein Heim oder eine Institution betreuen und überdurchschnittlich sich investieren und ist sehr glücklich dabei. Das sind zum Beispiel auch die Diakonissen, die immer weniger werden. Die haben vielleicht auch die Gabe des Dienens. Oder die verstorbene Mutter Teresa in Indien, die war auch so eine Frau, hatte durch kleine Kraft Unwahrscheinliches geleistet. Und dann kommt das Evangelisieren. Jesus hat die Jünger alle beauftragt, ihn zu bezeugen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das haben wir alle. Wir haben oft gehört, das war so in den 70er, 80er Jahren, jeder Christ ist ein Evangelist. Das stimmt nicht ganz. Jeder Christ ist ein Zeuge Jesu. Aber die Gabe zum Evangelisieren, dass sich dann Menschen wirklich überdurchschnittlich viel bekehren, ist eine Gabe. Und dann unterscheidet man noch die Gabe, zu einem Publikum zu sprechen und da gut anzukommen und Entscheidungen zu bewirken oder durch die persönliche Evangelisation zu Hause oder auf der Straße oder was. Und das hat man nicht alle gleichzeitig. Ich habe das mal eindrücklich erlebt. Ich war im 1986 eingeladen an die Evangelistenkonferenz nach Amsterdam von Billy Graham. Im Alter wollte er noch möglichst multiplizieren. Und da waren wir 11.000 Teilnehmer aus 195 Ländern. War eine intensive und sehr eindrückliche Erfahrung während diesen 10 Tagen dort in Amsterdam. Und an einem Samstagnachmittag haben wir einen Straßeneinsatz gemacht in der Stadt. Alles wurde bestens organisiert, aufgeteilt in kleinen Gruppen. Die Gemeinde war vor Ort mit Mikrofon, Lautsprecher und Musik und dann haben wir mit Traktaten evangelisiert. Und am Abend kam Billy Graham aufs Podium und sagte, liebe Brüder, ich bin auch mitgekommen. Ich habe eine Schaufelkappe angezogen, Sonnenbrille, dass mich niemand kennt, Traktate genommen und wollte evangelisieren. Und ich habe erlebt, keiner wollte mir zuhören. Den ganzen Nachmittag, die vier geistlichen Gesetze waren damals aktuell. Beim zweiten Gesetz sagte sie, ach, interessiert mich nicht, adieu, tschüss. Und so kam er frustriert nach Hause und sagte, Billy, du hast nicht die Gabe der persönlichen Evangelisation. Aber er konnte zu Zehntausenden sprechen und alle waren völlig gebannt und merkten, es trifft mich im Herz. Das war seine Gabe. Zu Millionen hat er schlussendlich in seinem Leben in der Öffentlichkeit gesprochen. Da habe ich gemerkt, er ist übrigens ein sehr demütiger Mann, wenn man ihn kennenlernt. Aber ein großes Werkzeug Gottes. Wie unterschiedlich die Gaben sind und wie man dazu stehen kann. Oder zum Beispiel geben. Geben ist seliger denn nehmen, sagt Paulus. Und jeder gibt auch von uns gern den Zehnten ins Reich Gottes. Aber jetzt gibt es die Gabe, dass Menschen zum Beispiel fast ihr gesamtes finanzielles Vermögen für das Reich Gottes eingehen und dabei glücklich und wohl zufrieden sind. Ein Beispiel, das sind zwei Bibelschüler, die haben den Abschluss gemacht. Der eine geht mit der Gabe der Evangelistik in die Mission und sein Kollege hat die Gabe des Gebens. Der baut ein großes Geschäft auf, lebt in seinem persönlichen, einfachen Lebensstil und unterstützt mit den Geschäftsfinanzen ganz großzügig die Mission und ist glücklich dabei. Das ist die Gabe der Evangelisation und die Gabe des Gebens, wunderschön, die sich dann ergänzen. Ja, oder gastfreundlich zu sein. Wir sagen in Hebräer 13,2 sagt es, wir sollen Gäste aufnehmen. Wir können dabei sogar Engel beherbergen. Und wie schon gesagt, wenn die Gabe da ist, dann ist das nicht nur einfach gästefreundliches Zuhause, sondern es ist dann Hotelbetrieb. Und das ist etwas ganz Besonderes. Oder das Gebet. Es ist doch klar, jeder betet gerne und geht zu Gott, bittet, so wird euch gegeben, Matthäus 7, und erlebt, wie Gott hilft. Aber es gibt Leute, die können stundenlang pro Tag im Gebet verweilen und sind glücklich, weil da noch eine konkrete Geistesgabe dazukommt. Oder die Bibel, besonders das Wort Gottes, alle miteinander betrachten und lesen. Andere sind Goldgräber, gehen stundenlang in das Wort Gottes hinein, können es aufwerten und auslegen und weitergeben und haben eine Gabe. Das zum Beispiel Johannes Busch oder Wilhelm Busch, sein Bruder, der ein hochintelligenter Theologe war, aber so einfach, dass den Menschen verständlich machen konnte, dass es einfach klar wurde, das ist eine Gabe von der Bibelauslegung, der Lehre, der Evangelisation und was alles dazu kommt. Zum Beispiel sein Buch Jesus, unser Schicksal, er ist schon seit Jahrzehnten gestorben, ist immer noch ein Bestseller für evangelistisches Wirken. Warum? Weil er das mit der Gabe der Bibelauslegung wirklich gelernt hat. Also wir sehen, es gibt verschiedene Dinge, die sind allgemein in unserem Glaubensleben zu finden. Und Gott knüpft an und begabt einzelne Leute noch ganz bestimmt und das kommt dann durch die Gabe zum Ausdruck. Und so können wir das eine gegen das andere nicht ausspielen. Wenn aufgerufen wird zum Dienen in der Cafeteria, da kann man nicht sagen, halt, ich habe die Gabe nicht. Das darf ich nicht machen. Wir haben alle Möglichkeiten zum Dienen. Und wer noch die Gabe des Dienens hat, der ist nicht zufrieden mit der Cafeteria, sondern der baut dann hier mal in Altstetten ein Imperium für Kaffeeklatsch auf, missionarischer. So müssen wir das immer wieder sehen und das miteinander ausarbeiten. Wir sollen die natürlichen Gaben brauchen, die uns Gott in unsere Persönlichkeit schon seit der Geburt hineingelegt hat. Wir sollen die universellen Gaben brauchen und dann auch die Geistesgaben. Ja, wie erhalten wir die Geistesgaben? Wir müssen das uns mal bewusst machen, dass wir Geistesgaben überhaupt bekommen können. Und grundsätzlich muss man sagen, Gott ist souverän im Austeilen seiner Geistesgaben. Das kann man nicht planen, das kann man nicht darüber verfügen und sagen, der Fritz muss das machen und erhalten, der Köbi jenes und die Ida dann das Dritte. Da ist Gott souverän. Jesus sagte schon zum Nikodemus wegen dem Heiligen Geist, der Geist weht, wo er will. Nicht wo ich will, wo er will. Und Paulus sagt es den Korinthern auch, die auch meinten, alle müssten jetzt so und anders sein. Sagt, je Gott teilt einem Zehnten zu, wie er will. Warum? Er hat die Übersicht. Er weiß eben, wer in die Mission gehört mit der Gabe der Evangelistik und wer das Geschäft führen soll, mit der Gabe des Gebens, um ihn zu unterstützen. Das koordiniert er. Und dann funktioniert es auch miteinander. Einmal Gott ist souverän. Und das Zweite müssen wir dann auch sehen, meistens kommt mit der Auftrag auch die Begabung. Das sehen wir in der Bibel immer wieder bei Josua, bei den Königen, bei Priestern, bei allen möglichen biblischen Gestalten. Sie erhielten von Gott einen Auftrag, wo sie sagen mussten, da kann ich nicht. Und dann sagt Gott, doch, ich gebe dir die entsprechenden Gaben dazu und bevollmächtige dich, damit du diesen Auftrag machen kannst. Und dann sehen wir schon, hier wird es praktisch. Gaben sind nicht da, um sich zu bespiegeln und zu sagen, oh, bin ich begabt mit Demut. Wunderschön. Ich, der demütigste Mensch auf der ganzen Erde. Und mich da bespiegle und analysiere und vergleiche und sage, nein, Philipp, der ist da nicht so demütig wie ich. Ja. Nein, wir müssen sehen, die Gaben sind da, um einzusetzen. All die Glieder, die ich hier am Körper und Paulus gebraucht habe, dieses Bild vom Leib und den Gliedern im 1. Korinther 12, die sind da, um zu wirken, zu handeln, das Maul zu sprechen, die Augen zu sehen, die Ohren zu hören. Und wenn sie nicht diesen Dienst tun können, dann funktioniert etwas nicht. Und so ist es auch mit den Gaben. Und so müssen wir das immer wieder neu sehen und zu Gott kommen. Wie erhalten wir die Gaben? Das ist ein wichtiges Thema. Umfragen haben gezeigt, dass 80% der Gemeindemitarbeiter nicht wissen, wie sie begabt sind. Das wäre heute interessant, das mal auch hier zu analysieren. Überlegt mal ganz ehrlich, kannst du kurz sagen, welche Gaben Gott in dein Leben hineingelegt hat? Und du sie auch fruchtbringend, vollmächtig anwendest. Da bin ich nicht sicher, dass da jeder freimütig und mit Überzeugung antworten kann und andere das bestätigen dürfen. Wir müssen das wieder neu lernen. Gott gibt begabte Leute. Es gibt zu viel Minderwertigkeitsgefühl in den Gemeinden. Och, für was bin ich da? Ich bin doch nicht so ein begabter Mensch wie Billy Graham. Auch er lebt nur aus einem bestimmten Spektrum. Er kann zu Tausenden sprechen, alle sind mucksmäuschen, still und gebannt. Und auf der Straße merkt er, es haut nicht. Und so brauchen wir uns gegenseitig. Eben, wir müssen das uns bewusst machen. Gott rüstet mich auf. Es ist eine Tatsache und auf die kann ich eingehen. Und wenn ich mir diese Kenntnis aneigne, dann merke ich auf einmal vielleicht in meinem Leben, aha, darum geht das bei mir so gut. Darum kann ich das so einsetzen. Und das ist wirklich eine gute Sache. Und wir sollen uns nicht so sehr auf irgendetwas, was gang und gäbe ist, fixieren, sondern sehen, die Bibel kennt ungefähr über 20 Geistesgaben. Es geht nicht nur um diese, die immer wieder diskutiert werden, sondern da geben wirklich Dutzende von Gaben, die Gott uns in den Verschiedenartigkeiten wirklich geben will. Und gemäß auch unserer Situation. Da ist die Gabe des Märtyriums. Die haben wir vielleicht im Moment gar nicht so nötig, weil wir nicht Märtyrer sein müssen im Moment. Aber hat jemand Gott schon gerungen, gib mir die Gabe der Barmherzigkeit. Gib mir die Gabe des Dienens, selbstloses Dienen. Gib mir die Gabe des Gebens und so weiter. Wir möchten viel mehr Gaben, die etwas darstellen und die nicht so im Hintergrund sind. Und darum müssen wir darauf achten, Gott hat ein großes Spektrum und er will mich gemäß seinem Willen darin wirklich begaben. Dann sollen wir es im Gebet vor Gott bewegen. Denn nur in der Einheit zu Gott kann es klar werden, damit wir innere und äußere Augen auftun können und merken, Gott hat mich darin begabt. Gott hat mir diese Gabe gegeben. Es gibt auch verschiedene Gabentests. Ich habe sie vor allem nützlich empfunden. Die bestätigten mir, was in der Arbeit, in der Tätigkeit und durch andere Geschwister schon klar wurde, wo Begabungen und Geistesgaben da sind. Und dann ist es wirklich wichtig, es geht um den Einsatz. Gott will keine Theoretiker. Wir sind heute im Computerzeitalter und wir theoretisieren dann gerne am Bildschirm mit dem Internet und mit allen möglichen Dingen. Gott will Arbeit an der Basis. Und Gott will uns einsetzen. Darum sagt er, auch nun fordert man nicht von einem Haushalter, als dass er treu ist. Wenn er uns begabt, dann will er es in der Tat zum Ausdruck kommen lassen. Gott will nicht einfach wegen dem Gabentest oder wegen irgendetwas anderem mich begaben, sondern er will zum Dienst, zum ihm dienen, ihm und der Gemeinde. Und Paulus stellt das immer wieder ganz deutlich aus im Korintherbrief. Wenn Gott Gaben gibt, dann dient es der Gemeinde. Und es eint uns und nicht es trennt uns. Und es tut uns auch verbauen. Das müssen wir immer wieder sehen. Wenn da Egoismus mitspielt, dann muss das geprüft und bereinigt werden. Gott will wirklich, dass wir es tun. Und ich erlebe dann im Einsatz, wie mich andere Geschwister ermutigen können. Ich habe meine Berufung und meine Gaben auch persönlich erkannt. Aber für mich war es dann wichtig, dass innerhalb der Gemeinde, wie der Pastor, wie verschiedene Älteste ganz unabhängig auf mich zukamen und sagen, Ueli, es ist klar, du gehörst auf eine Bibelschule. Und dann ging ich in die theologische Ausbildung. Das war wichtig, einmal durch die Tätigkeit zu merken, wo liegen Gaben da, um dass dann andere kommen und das bestätigen können und sagen, ja, der ist in dieser Hinsicht eindeutig begabt, das kommt zum Zug. Wenn ich nach Gabentest die Gabe des Dienens habe und ich bin knauserig und faul und so weiter und will überhaupt nichts anrühren, dann stimmt etwas nicht. Wenn ich die Gabe des Gebens habe und die Leute sagen, ist das ein Geizhals, denk nur an sich, dann widerspricht sich das. Ich habe immer wieder auch Leute erlebt, die die Gabe des Dienens haben und ihnen gedankt für ihren Eins und sie sagen, ach komm, mach keine Sache, das ist nicht der Rede wert und überhaupt. Da merkte ich, das ist eine Gabe. Da wirkt etwas enorm, aber man macht sich gar nicht so daraus und setzt es ganz selbstverständlich für Gott ein. Und das muss immer wieder neu bestätigt werden, weil durch die Gaben haben die anderen Nutzen. Wenn ich die Gabe der Evangelisation habe, aber es bekehrt sich keiner, dann muss ich das überlegen. Ist das irgendwie anders? Wenn einer sagt, ich bin Evangelist und jetzt müssen sich die Leute bekehren, aber keiner entscheidet sich, da hat er vielleicht eine andere Begabung. Und da müssen wir wieder über die Bücher gehen. Und so geht es darum, das treu auszuführen. Nun fordert man nicht mehr von den Haushalten, als dass sie treu erfunden werden, wirklich, dass er uns für den Dienst gebraucht. Und so wollen wir mit verschiedenen Grundwahrheiten dieses Thema mal grundsätzlich abschließen. Wir haben schon gesagt, jedes Glied am Leib hat Gaben und Aufgaben. Keiner kann sagen, ich bin überhaupt nicht begabt. Man kann mich nicht gebrauchen. Das gibt es am Leibe Jesu nicht. Wir haben alle wirklich eine Gabe. Am Leib Jesu gibt es keinen Blinddarm, den man einfach ausoperieren kann und sagt, zum Glück ist er weg. Ist überhaupt nicht nützlich. Übrigens habe ich gelesen, eine medizinische Abhandlung, dass man heute herausgefunden hat, dass auch ein Blinddarm nützlich ist. Gott schuf uns mit allen nützlichen Gliedern und Begabungen. Das ist schon interessant. Und so ist es im Geistlichen noch viel mehr. Da gibt es nicht so Blinddärme, die man einfach wegoperieren muss. Unbegabt, nicht geeignet für den Gemeindedienst. Wir sind begabt. Und Gott möchte, dass diese Gaben erweckt und entfaltet werden. Die Glieder haben ganz unterschiedliche Gaben. Ja, die müssen wir sehen. Wenn Paulus das am Leib ausdrückt, dann sagt er deutlich, da ist der Fuß, der ist zum Laufen da, das ist das Auge, das ist zum Sehen da. Und die sind aufeinander abgestimmt. Das Auge orientiert sich im Umfeld, damit der Fuß gewiss und sicher gehen kann. Und so brauchen sie einander. Und Paulus sagt, stellt jetzt vor, wenn jeder sagt, ich will Auge sein. Was wäre das für ein Leib? Alles voller Augen, bis zu den Füßen. Oder dann keine Augen, alles nur Hände. Das gäbe ein Gezapfel. Das ist ein Zappelphilipp, aber kein begabter Mensch. Und so weiter. Jeder hat seine spezifische Aufgabe und Gaben und das koordiniert Gott. Und darum gibt es eine Harmonie im Leib. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Finger zu einem Knopf geworden sind, weil sie nicht koordiniert werden. Wenn das wäre, dann müsste der Neurologe das überprüfen und schauen, wo liegt das Problem. Und so ist es auch im Gemeindeleben. Kein Christ hat alle Gaben. Diese sogenannten Gabenbündel gibt es nicht. Eben ein Billy-Graham, der merkte auch seine Grenzen und ist freimütig am Abend vor uns 11.000 Brüdern gestanden. Früher war das etwas so der Meinung, der Pfarrer oder der Pastor ist so ein Gabenbündel. Der kann vom Büro über das Gemeindezentrum zum Garten, zu den geistlichen Diensten im Gottesdienst alles abdecken. Der spielt noch am Klavier und betet und macht und tut und tut. Das ist nicht Neutestament. Wir sind da, um einander zu ergänzen. Die ganzen Gaben sind unterschiedlich in der Ausprägung. Sie äußern sich ganz unterschiedlich. Ein Evangelist steht nun in der Öffentlichkeit und man nimmt ihn so wahr. Einer mit dem Gabe des Dienens, der ist vielleicht ganz im Verborgenen, aber leistet eine unwahrscheinlich wichtige Arbeit. Nur Gott teilt die Gaben zu. Wir haben immer wieder mit unserem Individualismus, auch heute in unserer Kultur, den Eindruck, wir müssten bestimmen, was, wie, wenn, wo. Gott macht das. Gott teilt zu und mit Zwängerei geht hier auch gar nichts. Der Heilige Geist gibt, wem er will. Und das Letzte, wir sollen sie erkennen, entfalten und einsetzen. Paulus musste das auch Timotheus schreiben und sagte, erwecke die Gabe. Gott hat dir für den Auftrag eine Gabe gegeben, die durch Handauflegung gegeben wurde. Erweck sie, zünde sie an, entfach sie. und setze sie ein. Und so können wir das wirklich miteinander machen. Wir haben das in unserem Leitbild auch festgehalten bei den Nachfolgern Jesu. Jeder Nachfolger Jesu ist ein begabter Mensch. Und Nachfolge ohne Begabung gibt es nicht. Und die sind dann da, um einander zu dienen und aufzubauen. Und Gott möge schenken, dass wir das wirklich mit Freude und Freimut miteinander ausüben können. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, Herr Jesus, dass du das Haupt des Leibes bist. Und du bist die Zentrale, du bist die Steuerung. Und von dir aus wirklich geht die ganze Verfügung über den Leib, welches Glied an welchem Ort, mit welcher Ausrüstung und Begabung fähig und wirklich und nötig sind. Ja, ich bitte dich, Herr, schenk, dass wir auch von diesem Gabenreichtum lernen und auch leben. Es sind so viele Gaben und es ist oftmals so Verschiedenes verkümmert in unserem Leben. Sei es die natürlichen Gaben und Fähigkeiten, dass sie sie noch vermehrt mit Freude in den Dienst Jesu einsetzen. Sei es die universellen Gaben, die jeder von uns Christen hat in seinem Leben. Aber sei es auch die verschiedenen und unterschiedlichen Geistesgaben. Schenk, dass die erweckt und eingesetzt und dass der Leib Jesu wächst, gesundet und erstarkt und fortschrittlich gehen kann. Herr, hilf uns dabei. Amen. Ich möchte darauf hinweisen, dass man jeweils die Predigt auf unserer Homepage anklicken kann. Dann kann man sie hören oder man kann es auch anklicken und herunterladen und das Manuskript vielleicht nochmals kurz lesen. Ich möchte dazu fest ermutigen, es ist einfach auch eine Dienstleistung, eine Möglichkeit an die Gemeinde mit dem Gottesdienst vielleicht noch mehr auszuarbeiten. Ja, dann möchte ich noch sagen, wer am Mittwoch einen Kaffee will bei uns, er ist herzlich eingeladen. Wer noch einen Kuchen mitbringt, soll es uns sagen. Vielen Dank. Nebenbei mit dem Gabe des Dienens. Wir wollen nun miteinander das Abendmahl feiern. Es geht hier um den Leib Jesu. Ein Leib und hat viele Glieder. Und das ist immer wieder das Wunder, dass wir als Geisterleben, als Gemeindeleben erleben dürfen. Wir haben verschiedene Hände und jeder Finger ist ja auch ein wunderbares Konstrukt. Jeder Finger ist ganz anders. Der kleine Finger ist so anders wie der Daumen und sie sind füreinander da und man kann mit der Hand ganz sanft etwas streicheln oder gleichzeitig etwas auseinanderreißen. Das hat das alles in Sekundenschnelle die Fähigkeit. Das ist etwas Wunderbares und das ist der Leib Jesu. Einer hat einen Artikel in einer Zeitschrift in China gesagt, an der Hand mit all diesen Fähigkeiten sieht man eindeutig den Schöpfer von unserem Wesen. Die gab einen Aufschrei. Wer so etwas heute noch sagt, der ist hinter dem Mond, das ist evolutionär gewachsen und nicht von einem Schöpfer. Dieser Artikel musste zurückgenommen werden. Aber die Tatsache ist dennoch, was die Hand, was der Leib ist, das kann kein Mensch machen. Das ist unmöglich. Und darum feiern wir das auch im Abendmahl. Diese Vielfältigkeit und die Einheit gleichzeitig, was nur über den Kopf und durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich ist. Wenn wir Streit haben in der Gemeinde, wenn wir Auseinandersetzungen haben, Differenzen, Trennungen, dann haben wir Knopf in der Leitung mit dem Heiligen Geist. Weil der Geist eint immer. Und der Geist wirkt zum Gaben, zum Nutzen aller. Und das Zweite möchte ich noch sagen, es heißt ja die Gnadengaben. Es ist das schöne Wort Charis und dann Mata. Charis die Gnade und Mata die Gaben. Darin nennt man auch die Charismatik, das ist das griechische Wort, die Gnadengaben. Es ist aus Gnade. Wir haben es nicht verdient. Wir können nicht sagen, Gott, du musst jetzt. Es ist Gnade, es ist Geschenk. Und aus diesem Geschenk wollen wir es machen. Und so auch zum Abendmahl kommen und das miteinander feiern und Gott dadurch anbeten. Das Brot, das wir brechen, stellt es nicht die Gemeinschaft am Leibe Jesu Christi dar. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, stellt es nicht die Gemeinschaft am Leibe Jesu Christi dar. Nehmt den Kelch, trinkt daraus. Dies ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Der Kelch der Danksagung, für den wir danken, stellt er nicht die Gemeinschaft am Blute Jesu Christi dar. Trinkt alle daraus. Ich bete noch. Ja, Herr, es ist Gnade, dass wir dieses Mal feiern dürfen. Es ist Gnade, dass wir Glieder an deinem Leibe sind. Es ist Gnade, dass du uns gebrauchst zum Bau von deinem Reich und uns mit Gaben dazu ausrüstest. Segne uns in dieser Gemeinschaft. Sei du gegenwärtig, bist du mitten unter uns. Amen.